zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beide freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich hier sind und dass noch viele, viele zahlreich zuschauen. Harald, ja, schönen guten Abend. Wir sind beide große Verehrer von Hannah Arendt. Und bei der Vorbereitung dieses Abends haben wir gedacht, es ist vielleicht nicht schlecht. Wir leiten kurz mit Hannah Arendt unser Gespräch ein. Und zwar zitieren wir mit verteilten Rollen aus Hannah Arendts Vita Activa oder vom tätigen Leben. Ein Buch, das inzwischen in 20 Auflagen in Deutsch erschienen ist und davor in Englisch, The Human Condition aus dem Jahre 58. Also 20 Auflagen für ein Philosophiebuch, ein dickes Philosophiebuch, das ist wirklich etwas Besonderes. Gut, ich zitiere also mal: Kein Grund daran zu zweifeln, dass wir imstande sind, alles organische Leben auf der Erde zu vernichten. Die Frage kann nur sein, ob wir unsere neue wissenschaftliche Erkenntnis und unsere ungeheuren technischen Fähigkeiten in dieser Richtung zu betätigen wünschen. Und diese Frage ist im Rahmen der Wissenschaft schlechthin unbeantwortbar. Ja, sie ist in ihrem Rahmen noch nicht einmal sinnvoll gestellt, weil es im Wesen der Wissenschaften liegt, jeden einmal eingeschlagenen Weg bis ans Ende zu verfolgen. Man könnte noch das Wort bitter da reinschütten. Und sie meint dann, im Grunde ist das keine wissenschaftliche Frage, ob man nun die Erde und das Leben vermichtet auf der Erde oder nicht, sondern eine politische allerersten Ranges. Jetzt bist du dran.
Ich weiß. Ich hab nur gedacht, ich mache mal eine dramaturgische Pause.
Eine was?
Eine dramaturgische Pause.
Ach so.
Um sich das setzen zu lassen, dass das eine politische Frage ist.
Ja.
Nämlich direkt in der Einleitung, wirklich, schreibt sie weiter. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen. Also ich habe es noch gar nicht gesagt, aber sollte sich herausstellen, dass Erkennen und Denken nichts mehr miteinander zu tun haben, genau, dass wir erheblich mehr erkennen und daher auch herstellen können, als wir denkend zu verstehen vermögen, so würden wir wirklich uns selbst gleichsam in die Falle gegangen sein. Beziehungsweise die Sklaven, zwar nicht, wie man gemeinhin glaubt, unserer Maschinen, aber unseres eigenen Erkenntnisvermögens geworden sein, von allem Geist und allen guten Geistern verlassene Kreaturen, die sich hilflos jedem Apparat ausgeliefert sehen, den sie überhaupt nur herstellen können, ganz gleich, wie verrückt oder wie mörderisch er sich auswirken möge. Zitat Ende.
Und das geschrieben lange vor unserer Zeit, geradezu seherisch.
Ja.
Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Ungeheuer seherisch. Aber vielleicht sollten wir kurz mal diesen Unterschied, den Sie machen, zwischen Erkennen und Denken beleuchten.
Ja. Also für Sie geht es in dem ganzen Buch ja darum, wie wir handeln, also welche Handlungsmöglichkeiten wir haben. Das ist ja ein Buch voller unglaublicher Inspiration, zumindest wenn man sich immer wieder die Frage stellt, was wir tun sollen, und sie dann beschreibt, was wir tun. Und eines unserer Tätigkeiten ist das wissenschaftliche Erkennen. Wir haben in den Naturwissenschaften eine bestimmte Art, wie wir vorgehen. Also es gibt Phänomene, die versuchen wir zu erklären, zumeist in der Natur. Daraufhin machen wir Modell. Aus diesem Modell wird möglicherweise eine Theorie, und aus den Theorien, zumeist mathematisch formuliert, gibt es Vorhersagen, Prognosen. Das heißt, es wird etwas erklärt, was wir bis dahin noch nicht kennen, wo wir aber mit einem Experiment oder mit einer Beobachtung dann einen Test machen können. Um es mit Popper zu sagen, jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können, und die Erfahrung ist der Messprozess. Das heißt, die finale Guillotine für alle Theorien ist das Experiment. Das ist der Erkenntnisprozess. Was das aber bedeutet, da bist du dran.
Das ist zunächst ja mal etwas Erklärungsbedürftiges, dass Erkennen noch kein Denken ist. Wir gehen ja meistens davon aus, wenn wir irgendwas erkannt haben, müssen wir dabei auch gedacht haben. Aber Was wir dabei gedacht haben, ist vielleicht rein technisch. Wir haben die Begriffe verstanden. Wenn wir jetzt vorgelesen haben, einen Text, man hört und versteht die Wörter. Aber was haben wir dabei gedacht? Man muss im Hinterkopf haben, dass Hannah Arendt eine Schülerin von Martin Heidegger war. Und Martin Heidegger hatte ein besonders anspruchsvolles Konzept oder einen besonders anspruchsvollen Begriff des Denkens. Ein Denken gibt es für ihn nur und auch für Sie nur, wenn wir selbst spontan nicht nur verstehen, was wir gelesen haben, sondern wenn wir ein eigenes Urteil bilden können. Wenn wir uns selbst als Personen, als denkende Wesen auch behaupten können. Sonst denken wir nicht. Und dazu gehört natürlich im Hinblick auf die Wissenschaften, dass wir kritische Fragen an die Wissenschaften stellen, dass wir die wissenschaftlichen Leistungen auch bewerten, also dass wir aussteigen eigentlich aus dem Wissenschaftsprozess. Und die Frage des Glückens oder Nichtglückens dabei ist, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, aus diesem Prozess auszusteigen. Wenn er so wie in dem ersten Zitat einfach weiterläuft bis zum bitteren Ende, dann ist es ja schwer auszusteigen.
Ja, das ist in der Tat natürlich ein riesiges Unternehmen. In der Geschichte der letzten 400 Jahre sticht die Wissenschaft ja praktisch als die ganz große rote Linie hervor, das heißt durch alle kulturellen Entwicklungen, Konfliktsituationen. In dem Moment, wo diese wissenschaftliche Methode einmal in der Welt war, als Mittel, wurde sie verwendet. Immer und immer wieder, sie wurde immer schärfer, sie wurde in ihrer Präzision, in ihrer Zuverlässigkeit vor allen Dingen immer wichtiger. Und man sollte das an der Stelle einfach mal ganz kurz erwähnen, ohne dass wir da vielleicht, aber man darf es einfach nicht vergessen, die Art und Weise, wie wir physikalische Theorien überprüfen, geht ja vor allen Dingen auf die Prognosefähigkeit, also auf die Vorhersagekraft. Wenn ich etwas vorhersagen kann und das genauso eintritt, dann habe ich die Kontrolle über die Zukunft. Dann habe ich Macht über die Zukunft. Und diese Vorhersagekraft bietet im Grunde genommen genau das, was jeder CEO, wenn man sich mit denen unterhält, aus der Industrie, aus der Wirtschaft sagt, was ist die unbedingte Voraussetzung für gutes wirtschaftliches Handeln? Planungssicherheit. Und die Physik bietet Planungssicherheit. Auf einmal konnten die Bewegungen am Himmel konnten genau vorausberechnet werden und vieles andere mehr. Das heißt, dass es sich so weit entwickelt hat, so weiterentwickelt hat, hat viel damit zu tun, dass es so unglaublich erfolgreich gewesen ist und auch anschlussfähig war in dem Sinne, dass wir uns im schlechtesten Sinne des Wortes die Erde untertan gemacht haben und nicht es irgendwie gelassen haben, sondern ganz präzise, sehr genau mit allen Mitteln einen ganz bestimmten Zweck verfolgt haben. Und an der Stelle, gerade weil die Wissenschaften sich so unglaublich intensiv entwickelt haben, geht natürlich auch die Frage, wie kann denn eine Gesellschaft überhaupt noch kritische Fragen an die Wissenschaft stellen, wenn sie zuvor 5 Jahre lang intensiv studieren muss, was in dieser Wissenschaft eigentlich passiert. Also die Spezialisierung, die Verschärfung, die Präzisierung naturwissenschaftlicher Methoden zum Beispiel, hat ja zugleich dazu geführt, dass ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt keine Ahnung hat, was da eigentlich passiert. Und im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben wir ja zum ersten Mal live erlebt, wie Wissenschaften Wissen schaffen. Und da war ja eine große Verunsicherung dabei, dass das ja alles gar nicht so präzise sei und so weiter. Und die Enttäuschung ist ja oft groß gewesen, weil viele Menschen überhaupt keine Ahnung gehabt haben, wie Wissenschaft tatsächlich im alltäglichen Verlauf funktioniert, also wie der Erkennensprozess ist. Von Denken, in dem Heidegger oder Arendtschen Sinne noch gar nicht zu sprechen.
Ja. Du bist ja auch Naturphilosoph. Und da gehe ich doch mal davon aus, du erkennst nicht nur, sondern du denkst auch.
Naja, dass ich das hier vorgelesen habe, hat natürlich genau was mit dieser Rolle zu tun. Denn wenn man das als Naturwissenschaftler liest, also nur als Physiker, dann kommt einem das ja ganz komisch vor. Nach dem Motto, was will die denn? Ja, was macht die denn? Natürlich ist mein Erkennen ist doch auch gleich mein Denkensprozess. Das heißt, die verschärfte Definition von Denken, also nämlich auch daran zu denken, was bedeutet denn das? Also fast würde ich sagen, wie Cicero, bedenke es vom Ende her. Was würde es denn bedeuten, wenn du gewisse Technologien in die Welt bringst? Und da geht es ja nicht so sehr um die Grundlagenprobleme, sondern es geht darum, wie man aus diesen Grundlagen auf einmal technische Varianten ableitet, überhaupt Maschinen ableitet. Das beginnt ja in der Industrialisierung, geht natürlich über die verschiedenen Phasen ja bis heute so. Und da ist die Philosophie natürlich genau diejenige, die die Frage stellt, was macht ihr denn da und was bedeutet es eigentlich für den Zweck der Forschung, wenn wir praktisch nur noch in so einer Art von Hamsterrad sind und ein Produkt nach dem anderen herstellen, auch ein Erkenntnisprodukt nach dem anderen herstellen. Und das wird hier natürlich unglaublich stark kritisiert.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Hannah Arendt vor 3 Generationen eigentlich schon etwas vorausgesehen hat, was uns heute durch die künstliche Intelligenz quasi auf der Nase steht, wo wir ja erleben, wie plötzlich innerhalb von wenigen Jahren etwas, was zunächst einmal ganz harmlos daherkam und im Internet uns bekannt gemacht wurde, plötzlich zu einer Art von Selbstgefährdung werden kann. Wir wissen es noch nicht genau. Manche Leute behaupten ja, dass wir entmündigt werden, dass wir wieder in eine Art von unaufgeklärten Zustand zurückfallen, was ich persönlich nicht glaube. Aber da haben wir auf der einen Seite diese enormen Vorteile der Verarbeitung von riesigen Datenmengen, etwa in der Medizin oder auch bei der Vorhersage von Wetter. Ja. Und auf der anderen Seite scheinen uns die Algorithmen das Heft aus der Hand zu nehmen.
Ja. Bei den beiden Textstellen, die wir zitiert haben, da könnte man ja auch im Hintergrund ein bisschen so Adorno und Horkheimer vermuten, also Dialektik der Aufklärung. Denn die Naturwissenschaften sind ein Produkt der Geistesströmung Aufklärung. Und jetzt, worüber wir uns heute unterhalten werden, ist im Grunde genommen ja, sind diese beiden Seiten der Medaille, dass wenn wir diese Aufklärung einfach so betreiben, also instrumentell, dann wird eben das rauskommen, was wir momentan schon in vielen Ecken so sehen. Wir haben jede Menge Erkenntnisprodukte und wenn es technische Produkte sind und auf einmal merken wir, dass ganz grundlegende Faktoren des Menschseins auf einmal davon betroffen sind, weil wir mit Entitäten in dieser Welt auf einmal konfrontiert sind, die Eigenschaften haben, wo ich dir ja schon gesagt habe, meine These ist ja, meine These ist, wir haben diese KI entwickelt, weil uns die Außerirdischen nicht besuchen. Wissen Sie, KI hat ja praktisch alle Eigenschaften, die ein außerirdisches Wesen hätte. Ne? Also wir verstehen sie nicht, sie ist ziemlich mächtig und sie wird offenbar immer stärker und sie redet nicht mit uns. Und wenn sie mit uns redet, dann wissen wir nicht genau, was es zu bedeuten hat. Also, und in der Tat ist es ja, so wie auch viele Science-Fiction-Geschichten, ist es auch hier bei der technischen Entwicklung dieser, ich muss dich das mal fragen, was hältst du eigentlich von dem Begriff künstlicher Intelligenz? Ist das künstliche Intelligenz?
Also ich würde sagen, solange Intelligenz nicht denken sein muss, kann es ruhig so heißen.
Ja.
Das ist mir dann persönlich eigentlich Schnuppe. Ja. Aber es ist nicht eigentlich eine Art von Erkenntnis, die selbstständig ist, sondern wie du mir erklärt hast, Alan Turing sagte, nur Maschinen verstehen Maschinen.
Ja.
Es ist also keine Dialogizität mit uns da, sondern bestimmte Leute, die sich da auskennen, entwickeln Algorithmen. Und diese Algorithmen, das hast du mir kürzlich auch erklärt, die reden miteinander.
Ja.
Aber in einer Sprache, so wie du es gerade beschrieben hast, die keiner versteht.
Die will ich verstehen, genau. Wir stehen davor und denken, oha. Ja.
Und das Interessante für mich nun, als jemand, der immer noch den Glauben an die Notwendigkeit transparenten Denkens hat, ist es ja offenbar so, dass diejenigen, die diese Algorithmen entwickeln, selber nicht mehr wissen, was gemacht wird, was die Algorithmen selber machen. Das heißt, das ist eine Black Box, die durchschauen sie gar nicht. Sie wissen zwar, was rauskommt, aber sie wissen nicht, wie das Ergebnis zustande kommt.
Also sowas hatten wir noch nie in der technischen Entwicklung. Bis jetzt war es immer so, dass diejenigen, die solche Maschinen konstruiert haben, im Zweifel das Ding auseinandernehmen konnten und dann hat man es wieder zusammengesetzt. Wenn jetzt alle Schrauben Verwendung fanden, dann war okay, wenn eine, dann wusste man schon, es wird schwierig. Aber bei KI hat man es ja mit Algorithmen zu tun, die auf Maschinen laufen, die sich aber im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Also das heißt, diese Algorithmen beginnen, je nachdem, welche Zielfunktion sie entweder von außen bekommen haben, dann ist ja noch alles gut. Also wenn wir sozusagen diejenigen sind, die den Algorithmen die Zielfunktionen vorgeben, wo sie, in welche Richtung sie sich hinein entwickeln sollen. Bei der Mustererkennung zum Beispiel ist es ja wichtig. Das heißt, man trainiert die Algorithmen an Daten, die man schon kennt, und hofft auf diese Weise eine effektivere Nutzung von Mustererkennung. Gesichtserkennung zum Beispiel am Flughafen. und sowas alles. Also das heißt, da gibt es eine klare Zielrichtung. Fatal wird es allerdings werden, wenn jetzt dieser Algorithmus auf einmal beginnt, seine eigene Zielfunktion zu definieren und so, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, also anfängt praktisch seine eigene Entwicklungsrichtung, aus welchen Gründen auch immer, selbst zu bestimmen. Dann wird es natürlich schwierig, weil, wie du eben gesagt hast, diese Algorithmen funktionieren in einer Art und Weise, die mit unserer Logik, unserer Intelligenz zunächst einmal nichts mehr zu tun hat. Alan Turing hat das wirklich von Anfang an so gesagt, nur Maschinen können Maschinen verstehen. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Nur meine Frage zielte eigentlich nochmal darauf hin ab, ich weiß ja nicht, ob allen klar ist, das kommt ja ursprünglich aus dem Englischen von Artificial Intelligence. Und das englische Wort Intelligence heißt ja nicht nur Intelligenz, wie ich immer gerne sage, Central Intelligence Agency, CIA, heißt nicht Zentrale Intelligenzagentur, sondern das ist ein Geheimdienst, der Daten aufnimmt und verarbeitet. Also in diesem Sinne ist ja Artificial Intelligence vor allen Dingen künstliche, sehr effiziente Datenverarbeitung. Und deswegen ist vielleicht die Übersetzung ins Deutsche durch künstliche Intelligenz vielleicht ganz fehlgeleitet, weil vielleicht hat niemand jemals behauptet, dass das, was da passiert, intelligent ist, wenn man sich dieser anderen, etwas breiteren Definition zuwenden würde. Das meinte ich.
Ja, ich sehe, ich habe die Frage nicht so richtig ernst aufgenommen. Aber es gibt ja so viele Arten von Intelligenz.
Ja.
Also ich denke zum Beispiel an die Bewegungsintelligenz. Ich bin ja Fan von Bayern München. Ja, das ist ein lokaler, kleiner Verein. Da gibt es wunderbare Exemplare, wo man studieren kann, wie in einem Gemeinschaftsspiel die Bewegungsintelligenz zu verstehen ist. Ja. Die sind jetzt nicht alle so toll wie Messi zum Beispiel. Ja. Messi ist ein argentinischer Fußballer, aber viele sind doch so ähnlich und die bewegen sich, ohne dass sie drüber nachdenken. Du kennst ja diesen Satz von Gerd Müller, der gefragt wurde, wie er die Tore schießt. Ja.
Ja. Er schießt ja einfach. Also kann ich drüber, wenn er drüber nachdenken würde, würde er nicht treffen. Ne?
Nee, er sagte dann, wenn ich denke, ist der Ball weg.
Ja. Ja. Das sind so Sätze, ja, die kann man
gut,
nicht erfinden.
Wir wollen jetzt nicht über die Bewegungsintelligenz. Also es ist ein Feld, dann hast du Sprachintelligenz. Und das Verhältnis von sogenannter künstlicher und Sprachintelligenz ist ja sehr ähnlich. Denn was da algorithmisch gemacht wird, sind ja auch Sprachen. In formale Sprachen. Mhm. Und das auch wieder eine Parallelität. Wenn wir Sprachintelligenz besitzen, dann können wir Sätze formulieren, ohne dass wir sie einfach aus der Vergangenheit übernehmen und fortsetzen, sondern wir können es spontan neu machen. Wir haben ein begrenztes Regelsystem, das wir gar nicht richtig formulieren können, und einen quasi grenzenlosen Fundus von Wörtern. Mhm. Und daraus machen wir ständig was. Und wir wissen aber nicht genau wie.
Ja.
Also wenn ich jetzt so rede, weiß ich gar nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich hast du den Eindruck auch, nicht?
Hatte ich noch nie, Willi. Hatte ich noch nie.
Noch nicht so.
Ich habe mir immer gedacht, der Mann hat ganz genau überlegt, was er sagt.
Ja?
Immer.
Ja. Also da gibt es so Parallelen, dass man so nicht richtig reingucken kann in die Systematik. Also insofern kann man da schon Parallelen entdecken. Aber wenn das so ist, wie du von Turing berichtest, kann das dann sein, dass diese Maschinenintelligenz uns das Heft aus der Hand nimmt?
Naja, also zunächst einmal würde ich immer denken, dass zur Intelligenz unbedingt sowas gehört wie eine Innenperspektive, die kommuniziert werden kann. Also da ist etwas in mir und das kann ich kommunizieren. Und die Kommunikationsfähigkeit von Algorithmen ist natürlich über die entsprechenden technischen Instrumente im Prinzip geboten. Die Frage ist, wüsste eine künstliche Intelligenz, was sie damit meint, wenn sie irgendwelche Begriffe verwendet? Insofern ist das ein Riesenproblem und würde auch, und das meine ich wirklich auch als Metapher, fast einer Diskussion oder einem Gespräch mit einem außerirdischen Wesen ähneln. Wir haben es mit etwas zu tun, von dem wir nicht wissen, was sich in seinem gedachten Inneren möglicherweise abspielt. Und was ja interessant ist, ist, dass man mit KI ganz interessante neue Strategieräume zum Beispiel entdeckt hat. Also beim Go-Spielen, auch bei anderen Spielarten, hat die Nutzung von selbstlernenden Algorithmen, und das ist vielleicht die etwas schwächere, aber klarere Bedeutung, selbstlernende Algorithmen tauchen in Strategieräume bei alten Spielen auf, die selbst für sehr, sehr erfahrene Spielerinnen und Spieler vorher überhaupt nicht erkannt waren. Und das alleine muss uns unruhig werden lassen. Denn das bedeutet, dass diese Algorithmen in der Lage sind, Teile der Welt zu entdecken, von denen wir noch nie irgendwas gehört haben. Noch nie. Und da wir aber Lebewesen sind, die evolutionär geprägt sind, alles, was in uns drin ist, ist ganz stark davon abhängig gewesen, was früher, die früheren Evolutionsrezepte, die alle erfolgreich waren, die sind in uns drin. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, die ist völlig anders. Also nicht nur ein bisschen anders, sondern völlig anders. Und ich glaube, dass uns das unruhig machen sollte und dass wir gewährleisten müssen als Gesellschaft, dass die Entwicklung von solchen Technologien unter einem ganz starken Beobachtungsfokus stehen muss, dass uns um Gottes Willen, wie bei anderen, wie bei der Entwicklung von organischen oder von chemischen Verbindungen, wo wir nicht genau wissen, welche Risiken damit verbunden sind, dass wir die sozusagen in einer Reinraumsituation testen, bevor wir sie auf die Menschheit loslassen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wir haben eben auch lange Zeit unterschätzt, wie schnell KI-Entwicklung sich vollzogen hat. Wir sind ja jetzt seit einiger Zeit mit ChatGPT schon mal konfrontiert, die einen oder die anderen. Das heißt, da ist ja auf einmal schlagartig was passiert, was viele von uns eher so im Laborbereich gesehen haben. Niemand war doch darauf vorbereitet, dass auf einmal jetzt so eine künstliche Intelligenz für jedermann und jede Frau zur Verfügung steht, mit der man teilweise höchst schwachsinnige, manchmal auch höchst lustige Texte produzieren kann und so weiter. Viele Festtagsreden werden ja heute noch schon von ChatGPT und es wird dann auch gesagt, ich habe mir diese Rede von ChatGPT schreiben lassen. Na, ganz toll, ist ja super, das Mensch, wie originell. Aber in der Tat, wenn ich daran denke, wie das inzwischen eingesetzt wird, bei Steuerungs- und überhaupt Kontrollinfrastrukturen, das kann uns durchaus große Probleme machen, weil wir nicht genau wissen, wie du es vorhin auch gesagt hast, insbesondere die Spezialistinnen und Spezialisten, die direkt damit zu tun haben, können nicht mehr genau sagen, wie es der Algorithmus eigentlich gemacht hat, weil das, was sie da reingesetzt haben in ihrer ursprünglichen Version, ist nicht mehr das, was jetzt da drin funktioniert. Und das ist natürlich eine Riesengeschichte. Das ist also, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen soll. Da geht man auf den Markt, kauft sich eine Pflanze und die steht dann im Wohnzimmer. Und eben war sie noch eine Rose und zwei Tage später ist es eine Fleischfressende. Ja? Boah, also jetzt mal in einem übertragenen Sinne. Das heißt, der Algorithmus verändert sich. Und wenn man jetzt genau wissen will, wie diese Algorithmen sich verändern, muss man, wie es so schön heißt, zwischen die verschiedenen Layer gehen und muss gucken, was passiert denn da jetzt eigentlich genau. Wenn man das aber tut, und da bin ich bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ist der Ball weg. Wenn du genau hinschaust, wie der Algorithmus das macht, wird er so langsam, kann er seine Funktion nicht mehr erfüllen. Das ist genauso. Also im Übrigen, wenn man Musiker fragt, sag mal, wie ist denn das mit dem Geigenspielen, kriege ich auch immer gesagt, also wenn du drüber nachdenkst, wenn ich drüber nachdenke, kann ich es nicht mehr. Ja, also das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die praktisch identisch gleichzeitig funktionieren müssen. Und
ja, aber man kann doch immer noch den Stecker ziehen, oder?
Ja, das kann man machen. Die Frage ist, ob das reicht. Also inzwischen kann man ja auch induktiv, das heißt, man braucht gar keine, alle, die WLAN benutzen, wissen doch, wie es ist. Ne? Braucht man doch kein Kabel mehr. Früher musste man ja noch richtig ein Kabel in den Rechner stecken. Heute hat man WLAN und kann die Informationen abgreifen. Und wenn man die entsprechende Elektrik im Haus hat oder wenn der Rechner dafür gesorgt hat, dass diese entsprechende Elektrik aus unerfindlichen Gründen auf einmal im Haus ist, kann man noch nicht mal mit den Stecker ziehen.
Ja? Braucht man da keine Server für KI?
Naja, das kommt immer ganz drauf an, mit welchen Anwendungen man es zu tun hat. Und man muss natürlich, wenn wir mal so nach vorne denken, davon ausgehen, wir haben ja gerade bei den Computern und mit allem, was sie machen, eine unglaubliche Miniaturisierungsrevolution hinter uns. Wenn man sich überlegt, was für eine Rechnerleistung zum Beispiel hier der Rechner, über den das Streaming läuft, so hat, da waren ja früher mehrere Turnhallen für nötig. Also so eine Rechnerleistung, alleine die wir in unseren Smartphones haben, das sind ja Rechnerleistungen, die man früher noch nicht mal in der Turnhalle unterbrachte. Also das heißt, wir haben eine ganz starke Miniaturisierung und diese Effizienzsteigerungen, Effektivitätssteigerungen, die müssen wir auch erwarten bei der Nutzung von KI auf neuen Rechnern. Und wenn ich dann noch, sagen wir mal, noch ein weiteres technisches Monstrum in den Saal führen darf, stellt er die Variation vor, Quantencomputer, der ja noch mal leistungsfähiger ist, der zusammen mit selbstlernenden Algorithmen, dann würde ich sagen, das ist so ziemlich der leistungsfähigste Außerirdische, den man sich in der Milchstraße momentan vorstellen kann. Weil diese Rechner sind dann in der Lage, so große Datenmengen zu bewältigen, dass sie praktisch alles, was im Internet gerade jetzt da ist, komplett verarbeiten können. Zumindest in der Stoßrichtung wird das darauf hinauslaufen. Und wir sehen ja schon aktuell, welche Probleme wir haben mit den Vernetzungen, dadurch, dass wir alle so miteinander vernetzt sind. Ich habe neulich so eine wunderschöne Karikatur in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Sag mal, warum sind wir eigentlich alle so unglaublich digital anfällig gegenüber solchen Angriffen? Und dann sagt die andere, weiß ich nicht so genau, ich google mal. Ja, das zeigt es einfach. Also man möchte sich gar nicht vorstellen, wenn das verschwindet. Und diese Überanwendung, also wenn ich hier nochmal zitieren darf, ganz gleich wie verrückt oder wie mörderisch sich der Apparat auswirken möge. Also verrückt vor allen Dingen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was die Dinger machen können. Und das ist schon erstaunlich.
Ja. Das stimmt. Du hast gerade ein Stichwort gegeben mit der Miniaturisierung. Mhm. Mein Eindruck ist, dass das Verhältnis unseres Denkens, unserer Selbstbestimmung, relativ zu dem, was algorithmisch etc. passieren kann und auch zu unserem Vorteil passieren kann, uns selbst verkleinert. Da kann man übrigens eine schöne Parallele zu Nietzsches Genealogie der Moral ziehen, der schon im späten 19. Jahrhundert die Gefahr gesehen hat, dass wir uns verkleinern und dass wir uns deswegen gar nicht mehr ernst nehmen, unsere Würde nicht mehr ernst nehmen, unsere Menschlichkeit nicht mehr ernst nehmen. Also sind da nicht diese zwei Arten der Verkleinerung miteinander verkoppelt?
Oh ja, das, also da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dass das Eindringen von Technologie in unser Leben uns ja in vielerlei Hinsicht, also wie soll man sagen, es gibt ja den Begriff des Mängelwesens, wo Technik praktisch all die Mängel, die wir haben, irgendwie ersetzen soll. Nur von vielen Mängeln haben wir überhaupt nichts gewusst, bis wir diese Maschinen da hatten. Da haben wir immer noch gedacht, Menschen, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Dinger zeigen uns dann, was man alles im Prinzip, wenn man nichts anderes macht und einfach nur so ein doofes technisches Gerät ist, welche Unmengen an Daten man praktisch in Nullplatz aufnehmen kann, was für eine Gedächtnisleistung diese Dinge haben. Also wenn man sich das anschaut, wie eine große Bibliothek auf einmal in so einem kleinen USB-Stick drin ist. Was? Da sind 10.000 Bücher drin? Ja. Und da ist noch jede Menge frei, so ungefähr. Also das ist ja wirklich irre. Das heißt aber, und ich glaube, dass weder Nietzsche noch sonst jemand das vorhersagen konnte, vor 100 Jahren ist die Quantenmechanik entdeckt worden. Also vielleicht sollte man mal 2025 drüber nachdenken, hier eine kleine Veranstaltung zu machen über weltanschauliche Konsequenzen der Quantenmechanik. Denn die Technologie, die aus dieser Entdeckung des Allerkleinsten herausgekommen ist, das ist ja Digitaltechnologie. Also das heißt, das sind Bereiche der Welt, für die wir keine Formen der Anschauung mehr haben. Das heißt, auch unsere Urteile darüber, was diese Dinger können und nicht können, sind zwangsläufig natürlich immer sehr eingeschränkt, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich wirklich sprechen. Denn Quantenmechanik ist ein mathematisches Erfolgsrezept in der Erklärung von subatomaren und atomaren Prozessen, die wir aber brauchen, um diese Rechnerleistung zu vollziehen, die sich da auf diesen digitalen Geräten vollzieht. Das heißt, das ist nicht nur eine Verzwergung, sondern je mehr wir davon in unser Leben lassen, wir werden zu Maschinen degradiert, und zwar zu digitalen Maschinen, die auch bestimmte Leistungen zu erfüllen haben, die wir im Grunde genommen von diesen digitalen Maschinen ja auch die ganze Zeit erwarten. Die machen keinen Urlaub, ja, die sind vor allen Dingen völlig monomanisch, die spielen eben nicht zwischendurch mal irgendwas Nettes mit der Hand, weil sie haben keine. Also der fehlende Körper, ne, der Thomas Fuchs hat es ja mal in seinem Buch Plädoyer für den Menschen, finde ich, auf den Punkt gebracht, dass eben das Körperliche bei der ganzen Diskussion über künstliche Intelligenz komplett vergessen wird. Wir tun so, als sei das Virtuelle das Wahre. Ja, also je mehr digitale Technologie wir in unser Leben lassen, umso mehr wird das Virtuelle auf einmal zu einer Wahrheit. Und ich sage immer gerne, Achtung, Achtung, im Internet riecht's nicht. Das sollte uns schwer zu denken geben. Das heißt, die Welt, die wir da in dem Virtuellen haben, hat mit unserer wirklichen Wirklichkeit, auch mit der widerspenstigen Wirklichkeit, gar nichts zu tun. Aber wir machen sie im Grunde genommen zu Herrschern von dem, wie wir mit der Wirklichkeit umgehen. Und das ist sehr, sehr bedenklich, finde ich.
Ja, das ist eine ganz cleane Angelegenheit, nicht? Da gibt es keine Trauer, keinen Schmerz, auch keine Fäkalien.
Ja. Nee, das ist ja das Interessante. Also popkulturell, wenn man so will, kann man die digitale Technologie ja mit den Science-Fiction-Filmen direkt in Kontakt bringen. Ne? Und dann ist ja interessant, in den Science-Fiction-Filmen siehst du nie, wie die irgendwie aufs Klo gehen. Du siehst auch nicht, was eigentlich mit den Küchenabfällen auf Raumschiff Enterprise passiert. Nix, gar nichts.
Gut, aber
also, du machst immer nur, da geht so eine Klappe auf und dann kommt so ein Tableau raus und dann ist irgendwelches tolles Essen drauf, aber sonst nichts.
Aber hast du schon mal in irgendeinem Western jemand aufs Klo gehen sehen?
Ja.
Ja, echt?
Ja, da sind sogar schon welche erschossen worden.
Aber nur deswegen sind sie aufs Klo.
Aber wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, die Westernfilme zeigen aber Wirklichkeitsräume, die sehr, sagen wir mal, wie soll ich sagen, sehr saftig sind, also sehr, sehr, sehr wirklichkeitsgemäß. Vielleicht sind sie nicht real, aber sie bilden eine Wirklichkeit ab, die auf jeden Fall was ganz anderes ist, als das, was sich in den digitalen Geräten an Datenflüssen
abspielt. Absolut, ja? Bin großer Fan von Western. Mhm. Aber du hast gerade eben dieses wirklich eindringlich und schöne Beispiel der Quantenphysik gebracht für das, was Hannah Arendt erkennen nennen würde. Ich habe dir ja schon mal kurz vorgelesen, was ich in der Max-Planck-Zeitschrift gelesen habe. Ich zitiere aus der Max-Planck-Zeitschrift: Obwohl in jeder Sekunde vermutlich rund eine Milliarde dunkle Materieteilchen unseren Körper durchqueren, ist noch unklar, woraus sie bestehen. Das ist Wissenschaft.
Ja.
Du hast dann gesagt, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn da ein paar Milliarden unseren Körper durchqueren. Die Neutrinos durchqueren uns auch.
Aber die ganze Zeit. Merkst du nichts? Alles. Hier, also ich gebe dieses wunderbare Beispiel: durch unseren Daumennagel fließen pro Sekunde so viele Neutrinos, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Merken Sie irgendwas? Eben, Neutrinos merkt man nur, wenn man abends zuvor schwer gesoffen hat. Sonst merkt man von dem Neutrinodruck. Und die kommen von der Sonne. Ja?
Ja.
Also Spaß beiseite, es gibt tatsächlich diese Neutrinos, ganz wichtige Entdeckung in der Physik. Zunächst mal eine Vorhersage von Wolfgang Pauli, um was ganz anderes zu erklären. Dann stellt sich raus, das sind auch zugleich Produkte der Kernprozesse, die sich im Innern des Sterns abspielen müssen, den wir Sonne nennen. Und seit 1995 haben wir ein direktes Bild des Zentrums unseres Sterns Sonne, in dem also diese Kernfusionsprozesse stattfinden, und dabei werden Neutrinos frei. Ungefähr so 70 bis 80 Milliarden pro Quadratzentimeter und pro Sekunde.
Gut, das ist doch toll.
Das ist komplett irrelevant, aber großartig.
Beeindruckend. Nur, das hast du ja verstanden.
Ja.
Aber die dunkle Materie haben deine Kollegen noch nicht verstanden.
Und naja, also bei der dunklen Materie ist es halt so, und ich meine, das ist jetzt ein Wissenschaftsteil, der insofern einen klaren Kontrapunkt zu dem Thema KI stellt, weil er ist hochinteressant, aber für unser Leben hier unten auf der Erde komplett irrelevant. Und das muss man einfach sehen. Wir haben eine ganze Menge von Grundlagenforschung, die in ihren Ergebnissen für unser Handeln und auch für unser, sagen wir mal, Umgang mit der Technologie, worüber wir gerade gesprochen haben, höchst uninteressant ist. Trotzdem ist diese Art von Grundlagenforschung so wichtig, weil wir damit gewissermaßen unser Buch der Naturgesetze immer wieder überprüfen. Stimmt das noch? Stimmt das noch? Können wir sicher sein? Und das ist ja ganz lustig, wenn wir in unserem Alltag uns Technologien bedienen, wie zum Beispiel Flugzeugen oder Zügen und so weiter, dann haben wir ja ein Vertrauen darin, dass diese Technologie funktioniert. Und dass diese Technologie so gut funktioniert und die Materialien alle stabil sind und so weiter, das hat ja viel damit zu tun, dass wir unsere Naturgesetze immer wieder überprüfen. Umso unruhiger werden wir, wenn auf der Basis der Naturgesetze es auf einmal Phänomene gibt, die wir nicht mehr erklären können. Oh, stimmt was mit unseren Naturgesetzen nicht? wenn die Naturgesetze nicht stimmen, dann sollte man auch vorsichtig sein bei den Technologien, die wir benutzen. Also das ist ja dann immer so ein Weitergehen. Und hier haben wir es mit etwas zu tun, wo wir ziemlich sicher sind, dass es das existiert. Warum? Weil wir über die allgemeine Relativitätstheorie wissen, die Anwesenheit von Materie verbiegt die Lichtwege. Es kann zur Gravitationslinsenwirkung kommen. Das heißt, wir sehen das Licht von weit entfernten Objekten gewissermaßen verzerrt. Und diese Verzerrungen am Himmel, die können wir rekonstruieren als die Materie, die diese Verzerrungen verursacht hat. Und dann stellen wir fest, es muss 5 bis 6 Mal mehr dunkle Materie geben im Universum als leuchtende. Und dunkle Materie heißt hier nicht nur, dass sie nicht strahlt, sondern dass sie auch keine Strahlung aufnimmt. Und davon muss es eben wahnsinnig viel geben. Nur wir sehen die Wirkung, wissen aber noch nicht, aus welcher Art von Teilchen die dunkle Materie besteht. Aber ich würde sagen, bis jetzt war die Erfolgsgeschichte der Physik immer geprägt davon, dass wir es mit Phänomenen zu tun hatten, wo wir nach einer Weile Teilchen gefunden haben. Manchmal muss man 5 Jahrzehnte warten, um das zu finden, was man vorhergesagt wurde. So war es zum Beispiel bei dem Higgs-Feld. Das ist 1964 praktisch erfunden worden von Peter Higgs und Kollegen. Und erst im Jahr 2012 hat man es dann tatsächlich, also das heißt, es braucht einfach eine Weile, bis es dazu kommt, dass man solche Entdeckungen macht. Und bei der dunklen Materie, da sie so wenig Wechselwirkung hat, kann es sein, dass wir einfach noch ein bisschen warten müssen. Aber wir wissen es bis heute noch nicht. Wir wissen nur, es ist da
und es ist dunkel. Und was es ist, wissen wir nicht.
Ja, ich dachte, das ist ein gutes Beispiel, um mal zu überlegen, wie kreativ die sogenannte künstliche Intelligenz eigentlich bei der Erforschung der Wirklichkeit ist.
Oh ja. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ich denke, also das wäre so quasi meine These, die künstliche Intelligenz ist nicht kreativ. Mhm. Und wenn sie nicht kreativ ist, dann kann sie ja unsere Erkenntnisprozesse gar nicht anleiten, sondern sie kann nur etwas reproduzieren, rekombinieren, was schon da ist, was uns vielleicht überrascht. Aber wir kommen nicht so richtig voran.
Also sie könnte die Drecksarbeit machen. Also man hat irgendwie riesige Detektoren, riesige Anlagen, die versuchen zu messen, was dunkle Materie sein könnte. Also eine Unmenge von Bits und Bytes. Und anstatt, dass man irgendwie Menschen damit langweilt, sich vor Rechner zu setzen, um diese Daten auszuwerten, entwickelt man einen Algorithmus und dann sagt man ihm gewissermaßen, mein lieber Freund, in 4 Wochen will ich Ergebnisse sehen. Jetzt hau mal rein. Ja, der macht ja keine Mittagspause, der kann ja die ganze Zeit rund um die Uhr arbeiten. Und in der Tat ist das bei den Datenmengen, die inzwischen in den Wissenschaften anfallen, ist die KI auch ein ganz wichtiges Trüffelschwein, um so Korrelationen zu entdecken. Das heißt, da hat man zum Beispiel, dann trägt man in so zweidimensionalen Diagrammen eine Größe gegen eine andere auf, die zum Beispiel eine Messgröße in den Daten ist. Und dann stellt man fest, ups, da könnte es einen Zusammenhang geben. Verstehen wir zwar noch nicht, aber da könnten wir als Menschen mit unserem fantasievollen Gehirn mal drüber nachdenken. Häufig erweist es sich als reiner Zufall, also Synchronizität der Ereignisse gewissermaßen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Aber wie ich vorhin schon sagte, die KI kann manchmal auch in Datenräume vordringen, in denen wir noch nie drin waren.
Aber dann wird es interessant. Aber den Vergleich und die Beurteilung, das machst dann du.
Das machen wir, genau. Das machen wir immer noch selber. Und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass diese Kombination Mensch-Maschine oder Mensch-Technik, das ist die eigentliche Kombination, über die wir reden müssen. Und es muss immer klar sein, wer ist Koch und wer ist Kellner, ohne dass ich die beiden Berufe jetzt irgendwie, du weißt, was ich meine. Es muss klar sein, dass am Ende, nachdem die KI alle möglichen Korrelationen zusammengefunden hat und vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, es zu bewerten, muss es ein Mensch sein, der die Bewertung vornimmt und der auch die nächsten Schritte vollzieht. Die KI kann Empfehlungen abgeben, hör mal, da und da habe ich noch nichts gefunden oder sonst irgendwas. Ja, da gibt es ja auch in der Tat eine ganze Menge von Weiterentwicklungen. Es wird ja, das muss man einfach sagen, die Entwicklung von diesen selbstlernenden Algorithmen ist ein großer Erfolg in der Durchdringung von großen Datenmengen. Deswegen auch die unglaublich tolle Anwendung bei Wettervorhersagen im medizinischen Bereich, wo immer mehr und mehr Messdaten anfallen und auf einmal viel bessere, viel genauere Prognosen vollzogen werden können. Wie man überhaupt sagen muss, die digitale Technologie, die in der Medizintechnik Verwendung findet, das ist natürlich ein Riesenfortschritt. Welche Maßnahmen heute minimalinvasiv durchgeführt werden können, mit Bildgebungsverfahren, die viel, viel besser sind als alles, was wir vorher hatten. Also da kann man nur den Hut davor ziehen und froh sein, weil die entsprechenden Schäden und Nebenwirkungen, die mit diesen Verfahren verbunden sind, halt viel, viel geringer sind als noch in der guten alten, in Anführungsstrichen sehr blutigen Zeit. Also das muss man einfach sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was wir tatsächlich erkennen, wenn wir diese Leistung der Datendurchdringung im Wesentlichen von Algorithmen vollziehen lassen. Wenn wir also hinten nur noch warten, so nach dem Motto, mal gucken, was hinten rauskommt. Ja? Dann wissen wir nämlich unter Umständen nicht mehr, was für eine Qualität die Erkenntnisse wirklich haben.
Ja, du hast völlig recht. Wenn man das jetzt einfach mal weiterdenkt, immer mehr Prozesse dieser Art finden statt. Was heißt das eigentlich energiepolitisch? KI braucht da wahnsinnig viel Energie. Ich meine, wir reden über CO2-Footprint und Ähnliches und man soll immer weniger CO2 produzieren, aber KI frisst doch enorm viel Energie und es nimmt ja immer mehr zu.
Also man kann das ja wirklich auch quantitativ benennen. Also du hast natürlich völlig recht. Wie bei jeder Maschine ist natürlich auch KI mit Energieverbrauch verbunden und war vor allen Dingen deshalb, weil diese Input-Output-Geschichten, also so eine Anfrage bei ChatGPT ist deutlich energieaufwendiger als zum Beispiel eine Anfrage bei einer Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss. Also und wenn man jetzt immer wieder sieht, wie stark die Benutzung zum Beispiel von ChatGPT war, dann kann man das ja hochrechnen. Also wenn wir immer mehr und mehr von diesen Algorithmen verwenden und damit natürlich auch große Rechenzentren betreiben, dann findet etwas statt, was wir nicht haben wollen, nämlich die Technosphäre beginnt immer mehr und mehr zu heizen, weil jede Maschine hat Abwärme. Jetzt höre ich natürlich, ja, die können wir doch verwenden, um die irgendwie für irgendwelche Wohnungen oder sowas, das kann man alles machen, aber dann hat man die Wärme da, irgendwann landet sie, wie immer, in der Atmosphäre. Und man kann sich die Frage stellen, wenn wir unsere Technosphäre weiterhin so bedienen, wie wir das momentan tun, bei einer Leistungssteigerung von 4%, wann würde denn die Technosphäre selber eine so große Leistung haben, dass sie beginnt, klimarelevant zu werden? Und das ist lustigerweise gar nicht mehr so lange. Also der Oliver Schwarz, ein Kollege von der Uni in Siegen, der hat das mal vorgerechnet, dass wir in circa 150 Jahren dann eine Technosphäre hätten, deren Abwärme so groß ist, wenn wir bei den thermischen Kraftwerken bleiben, also Kohle, Gas, Öl oder Kernkraftwerke, sind ja alles Wasserkocher, die meinen ja nichts anderes als Wasserheiß, dann haben die natürlich einen unglaublichen Wärmeausstoß. Und das kann man schön rechnen. Darf ich mal kurz, ich sag's mal ganz kurz. Also es gibt 10 hoch 15 Quadratmeter an Festland auf dem Planeten Erde. Das heißt, Sie können leicht ausrechnen, bei Strahlungsantrieben von einigen Watt pro Quadratmeter hat man eine klimarelevante Erwärmung. Das heißt, in dem Moment, wo wir bei 10 hoch 15 Watt sind, also eine Technosphäre mit einer Leistung hätten von 10 hoch 15 Watt, dann hätten wir 1 Watt pro Quadratmeter. Zurzeit sind wir bei einigen 10 hoch 13 Watt. Jetzt kann man immer ausrechnen, 4% Steigerung, wann ist es soweit? Das sind 150 Jahre. In 150 Jahren würde unsere Technosphäre, wenn wir unseren elektrischen Bedarf nach wie vor aus thermischen Kraftwerken ziehen, auch wenn es sich um Kernkraftwerke handelt oder Kernfusionskraftwerke, ist alles egal, sind halt alles Wasserkocher, dann würden wir klimarelevant, hätten wir eine klimarelevante Technosphäre. Und das wäre eine Katastrophe. Also nur um das mal kurz zu sagen, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, in welcher Welt Sie momentan leben, die aktuelle Erwärmungsrate sind 0,26 Grad pro Dekade, also in 40 Jahren wird es noch ein Grad wärmer werden. Wir haben momentan den wärmsten Tag aller Zeiten, 17. Juli gehabt, wir haben mehr Hitzewellen über die Welt in diesem Jahr wie noch nie, im Juni waren 5 Milliarden Menschen von Hitzewellen betroffen. Also wer da noch sagt, ja, Klimawandel kenne ich gar nicht. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass in Florida alle offiziellen Texte zur Energiewende haben das Wort Klimawandel gestrichen. Und ich musste daran denken, es gab bei diesem Film Don't Look Up, ne, also, und die in Florida, die haben aus Don't Look Up, Don't Write It Down gemacht. Ja, ne? Ja. Also das heißt, das ist ein Riesenproblem, wie alle Technologie aber. Wenn es uns nicht gelingt, global in die Erneuerbaren, die viel, viel geringere Abwärme haben, also der Unterschied ist ungefähr so wie eine Fackel, und eine LED. Gleiche Lichtstärke, aber hier hat man überhaupt keine Abwärme. Die Fackel fackelt nicht nur nicht mehr lange, sondern sie hat auch große Abwärmeverluste. Wenn wir diese Vorgänge nicht hinkriegen, dann wird es für die gesamte Menschheit ein großes Problem. Und die KI-Nutzung, die verschärft das noch mehr.
Und das will man sich eigentlich gar nicht genau vorstellen. Ich habe heute gelesen, dass in Sizilien eine extreme Trockenheit herrscht. Und in Süditalien, Kalabrien, nicht ganz so stark, aber in Sizilien, eines meiner Lieblingsorte. Und da war es eigentlich immer schön, regnerisch, zwischendurch immer genug Wasser, viel Landwirtschaft, viel Wein und so. Und jetzt ist trocken. Und es trocknen die Seen aus, keine Bäche mehr und so fort. Und wenn dann dieser Effekt noch dazukommt, das will man sich gar nicht ausmalen.
Ja, das hat, ich merke schon, wie die Stimmung schlechter wird. Merkst du hier, so Länge, Breite, Höhe, mal Publikum gibt Atmosphäre. Immer wenn das Thema Klima benutzt wird, dann geht so die Temperatur eigentlich runter, obwohl die de facto Temperatur hochgeht. Es ist in der Tat so, dass wir in Europa nicht anerkennen wollen, warum auch immer, dass wir der Kontinent sind, der momentan am stärksten von der globalen Erwärmung betroffen ist, in absoluten Zahlen. Nirgendwo ist die Erwärmung so schnell, was unter anderem damit zu tun hat, dass unser Himmel so sauber geworden ist. Also viele der Dreckschleudern haben wir ja irgendwo in die Welt gesetzt, haben wir irgendwo anders hingebracht. Das heißt, je sauberer unser Himmel wird, umso mehr Strahlung wird auch aufgenommen. Und insbesondere die Erwärmung des Mittelmeeres ist eine der ganz großen Katastrophen, genau wie die Erwärmung des Nordatlantiks zum Beispiel in einem Ausmaß inzwischen ist, dass es einem anders wird. Und man braucht ja kein Physikstudium dafür, um sich klarzumachen, wenn Wasser besonders warm ist, dann ist natürlich die Verdunstungsrate enorm hoch. Und wenn die Verdunstung schneller ist als der Auftrieb von warmer Luft, dann kommt es zu diesem schnellen Transport von Wasser und eben auch zu dem schnellen Runterfallen von Wasser. Deswegen diese Kompartimentierung, dass es diese Zellen gibt, die ungeheure Niederschläge produzieren. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass wir eigentlich in einem Europa sein müssten, das ganz anders auf den Klimawandel reagiert, nämlich mit einer starken, ganz starken Abwendung von den fossilen Ressourcen hin zu viel, viel mehr Erneuerbaren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und in dem Zusammenhang fällt mir eine Anekdote ein, wo ein Kollege mal gesagt hat, hoffen wir, dass die KI niemals die Frage stellt, welches Wesen schädigt eigentlich die Vorgänge auf dem Planeten Erde am meisten?
Ja.
Und noch ist ja KI im Wesentlichen eine Datenverarbeitungsmaschinerie. Aber was ist, wenn KI beginnt, auf Produktionsabläufe Einfluss zu nehmen? Also da, wo wirklich Dinge hergestellt werden. Was passiert dann? Was könnte damit passieren? Also das ist ja eine Dystopie gewesen, diese Sache mit dem, welches Wesen schädigt die Welt am meisten. Aber in der Tat sind wir eigentlich noch vor dem Schritt, dass die KI selber Produktionsabläufe steuert. Wenn wir das in Zukunft ebenfalls Algorithmen überlassen, und ich glaube, dass wir nicht allzu weit davon entfernt sind, dann werden wir eine weitere Entscheidungsebene abgeben und wir sitzen am Ende eigentlich nur noch da und schauen Maschinen zu, wie sie irgendwas machen. Also das ist schon eine ziemlich teilweise doch sehr trockene Zukunft, in die wir da hineinkommen.
Ja. Mit einer gewissen Genickstarre.
Ja. Genau. Und nicht zu vergessen eben diese grundlegende Problematik der Energie, des Energieverbrauchs.
Ja.
Vielleicht machen wir noch ein kurzes Fazit. Ja. Weil, dass hier jetzt nicht der Eindruck entsteht, was Sie jetzt gehört haben, ist ja unglaublich viel Negatives dabei. Wir haben uns zwar immer wieder bemüht, auch so ein paar positive Streifen damit reinzuziehen, aber letzten Endes haben wir deshalb, glaube ich, alle so unglaubliche Probleme mit diesen Algorithmen, weil sie uns sehr bedrängen. Also wir finden sie bei jeder Suche im Internet, ist längst eine KI bei einer Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, und findet all das raus, was wir vorher schon gemacht haben und wo es vielleicht schön wäre, wenn wir bei diesem Thema dabei blieben. Wir müssen uns also, sollten wir uns überhaupt keine Illusionen machen, in dem Moment, wo wir das Internet mit unseren Maschinen betreten, haben wir es direkt mit Playern zu tun, die man künstliche Intelligenz nennt. Und die werden immer besser. Ich meine, überlegen Sie sich mal für einen winzigen Moment, was passiert. Sie machen Ihren Rechner an und wollen irgendeine Information haben. Kaum dass Sie den Term oben eingegeben haben, haben Sie schon eine Liste mit Homepages. Und das ist doch irre. Also wenn man sich damit beschäftigt, wie schnell das geht und wie die Algorithmen das machen, aber wenn Sie alleine nur die Geschwindigkeit davon nehmen, dann finde ich das ungeheuerlich. Und das ist bereits ein Ausdruck dafür, dass KI bei den Mengen an Suchfragen, die wir alle jeden Tag ans Internet stellen, Mensch, Meier, hat der offen oder ist ein Geschäft und haben die offen, haben sie das und das und so weiter. All diese ganzen Suchgeschichten, die wir haben ständig mit künstlicher Intelligenz zu tun, meistens mit schwacher künstlicher Intelligenz, die ihre Zielfunktionen von den entsprechenden Nutzern vorgeschrieben bekommen. Das heißt in dem Fall von den Suchmaschinenbetreibern und so weiter. Das muss uns klar sein, dass wir inzwischen längst umgeben sind von dieser Form von Technologie. Und normalerweise können wir unseren Technologien auch anpassen und normalerweise werden diese Technologien, je unsichtbarer sie für uns werden, auch immer mehr und mehr in unserem Alltag auf einmal eingebaut. Das war mit dem Smartphone so und das ist jetzt mit KI im Grunde genommen schon genauso. Aber es gibt eben diese gesellschaftliche Ebene und es gibt die Ebene, wann beginnt die KI uns alle mehr oder weniger so zu manipulieren, dass wir am Ende noch nicht mehr sicher sein können, ob die Träume, die wir haben, unsere eigenen sind oder ob sie uns von den entsprechenden Algorithmen so eingebläut worden sind, weil die über Maßnahmen verfügen im Netz, wo ja ganze Legionen an Psychologinnen und Psychologen verwendet werden, um möglichst ein hohes Suchtpotenzial bei den Suchmaschinen zu erzeugen. Und da sieht man ja schon, über welche Fragen wir tatsächlich letzten Endes reden müssen, wenn wir über die Verwendung von KI sprechen.
Ja, aber du wolltest ja was Tröstendes sagen.
Das wollte ich dir überlassen.
Gut, solange es Menschen wie dich gibt, die einem helfen, das Dunkel zu durchdringen, ist noch nicht alles verloren.
Ich das gewusst hätte, wäre ich nochmal zum Friseur gegangen. Eieieiei. Ich war. Hast du schön gesagt, ja.
Jetzt sind Sie dran. Jetzt können Sie Ihre Fragen an die Referenten stellen. Gibt es denn im Saal schon mal eine Frage?
Hallo, guten Abend. Ich habe die Frage, wie Sie das beurteilen, ob Sie den Antworten einer KI auch glauben können. Also Sie haben das Beispiel gebracht mit den riesigen Datenmengen durchforsten, da werden Zusammenhänge hergestellt. Aber wenn das die KI übernimmt mit einer solch einer irrsinnigen Geschwindigkeit, welche Menschen sind in der Lage, das zu verifizieren? Zu sagen, das glaube ich der KI. Es gibt so schöne Beispiele, die Süddeutsche Zeitung hat vor einiger Zeit einen Praktikanten als KI eingestellt, also eine KI als Praktikanten, und haben mal geprüft, wie die sich verhält im Redaktionsalltag. Und dann hat die KI eine Geschichte erfunden aus den 30er Jahren, glaube ich, die völliger Blödsinn war, also die überhaupt nicht so stattgefunden hat, und wollte sie der Zeitung als redaktionellen Teil verkaufen. Wer prüft das?
Es gibt ganz verschiedene Nutzformen davon von KI. Also in diesem Fall würde ich auch sagen, das ist eine Verwendung von KI, wo man unglaublich genau hinschauen muss, wie das übrigens auch bei Seminararbeiten passiert ist, sogar bei, also nicht Magisterarbeiten, meine Güte, Harry, sei nicht so alt, du bist Bologna, also musst du sagen Masterarbeiten, nicht Magisterarbeiten. Da sind Arbeiten abgeliefert worden mit einem sehr sauberen Literaturverzeichnis und keine einzige der Publikationen existierte. Die KI hat aber hervorragend gearbeitet mit den Autorinnen und Autoren, auch mit den Zeitungen, und die Titel waren hoch interessant, sind aber nie erschienen. Also nur schon mal, also es gibt natürlich diese Blüten. Aber bei der Verwendung von KI, da wo es richtig wichtig wird, also da wo man es mit Sicherheits- oder Kontroll- oder Steuerungsfunktionen zu tun hat, werden alle Algorithmen an Datenmengen getestet und trainiert, die man schon kennt. Das heißt, der Algorithmus muss all diese Tests bestehen, so wie man zum Beispiel, wenn man ein Flugzeug baut, erstmal alle möglichen Sicherheitstests bestehen muss, dass die Tragflächen auch stabil sind, dass die Triebwerke nicht abfallen. Gut, es gibt Firmen, die haben da ein paar Probleme gehabt, aber wie hier in Europa ist das ja nicht der Fall. Das heißt, alle Technologie, die wir in unserem Alltag verwenden, muss ja durch ein gewisses Sicherungs- und Testmodus durch. Das müssen diese Algorithmen auch alle. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beginnen, Algorithmen zu zertifizieren. Dass nur solche Algorithmen eingesetzt werden, bei denen man sicher sein kann, die sind so getestet worden, dass sie sozusagen das TÜV-Siegel bekommen haben. Wir brauchen für die Verwendung von Software viel, viel stärkere Regularien, um sicher sein zu können als Kunden, dass das, was wir da verwenden, nicht irgendeine Maschinerie ist, die uns erzählt, 1 und 1 sei 3, und darauf würde sie aber fest bestehen, ja. Also das kann einfach nicht sein, und ist ein weiteres Zeichen dafür, wie lax wir mit der gesamten Welt der digitalen Daten umgehen, hätten wir die Welt des Netzes genauso reguliert, wie wir unseren Straßenverkehr regulieren, hätten wir ganz, ganz andere Zustände und hätten viel weniger mit Problemen zu kämpfen. So war das eine Art von fast wilder Westen. Die konnten machen, was sie wollen, können sie weiterhin vor allen Dingen auch noch, weil es ja international ist und es keine wirklichen Grenzen dafür gibt. Und nur dann, wenn ein Gebiet wie die EU sich zum Beispiel mit entsprechenden Verordnungen wappnet, ist sie überhaupt in der Lage, dagegen was zu unternehmen. Ansonsten ist immer die Gefahr, dass diese Algorithmen irgendeinen Blödsinn in die Welt setzen. Und das sehen wir ja auch. Ich meine, manchmal ist es ja sogar gewollt, dass Blödsinn in die Welt gesetzt wird. Das nennt man dann Fake News. Und das ist die KI inzwischen ja auch schon heftig dabei. Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn das so weitergeht, wenn die also noch präziser werden in ihrer Verwendung, wie viel Unsinn wir in Zukunft uns alles, mit was für einem Irrsinn wir uns beschäftigen müssen und wie das unsere politischen Entscheidungen dann möglicherweise auch ganz stark beeinflusst. Ja.
Okay, ich würde dann eine Frage aus dem Internet dazuschalten und vielleicht sogar zwei Fragen kombinieren, weil beide Punkte sind so ein bisschen angeklungen. Das erste ist, wie lernt KI im Vergleich zum Menschen? Bei KI hat man den Eindruck, sie kann trotz präziser Darstellung von Sachverhalten diese nicht im eigentlichen Sinne verstehen, also mit kleinen Variationen beispielsweise zum Teil nicht umgehen. Und dann anschließend vielleicht die Frage, warum kann KI nicht zugeben, wenn sie von einem Thema keine Ahnung, also keine Quellen hat? Warum fängt sie dann an, Quellen zu erfinden?
Naja, das ist alles eine Frage der, in Anführungsstrichen, Ethik der KI. Also das, was wir am Anfang da einprogrammieren, gib ruhig zu, wenn du keine Ahnung davon hast, das kann man ruhig da reingeben, als Ziel, ne? Also sobald klar ist, ich habe hier überhaupt keinerlei Überlappung mit dem, was ich bis jetzt in meinen Daten gefunden habe, könnte die KI sagen, ich weiß nicht, worum es geht, Punkt. Das ist eine Frage, die immer an diejenigen geht, die das ursprünglich programmiert haben und wie viel Variationsfähigkeit sie der KI von Anfang an zugestehen. Das heißt, das ist eine Frage an den Ausgangscode und der kann sehr wohl in der Lage sein, auch ganz ehrlich, in Anführungsstrichen ganz ehrlich zu sein und eben nicht jede beliebige Antwort zu generieren. Hauptsache, sie ist nah genug an dem Thema dran. Die andere Frage, was war die erste Frage noch?
Wie lernt KI im Vergleich zu
Menschen? Oh ja, also das ist natürlich ein hochinteressantes Verfahren. KI bedeutet im Prinzip eine Verbesserung von mathematischen Funktionen, die den Übergang von einer Datenverarbeitungsschicht zur nächsten betrifft. Also es gibt die Schicht, die Daten kommen rein, das ist die Input-Schicht und dann gibt es die Output-Schicht, die Daten kommen raus. Und dazwischen gibt es die sogenannten Hidden Layers, das sind die verborgenen Schichten, in denen die KI versucht, bestimmte Abfragen mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Und das geschieht nun so, dass eben ganz gewisse mathematische Funktionen verwendet werden. Und die Verwendung von diesen Funktionen, die wird optimiert und immer weiter optimiert, sodass immer schneller und schneller und schneller geht. Und das Ganze immer wieder über, wie schnell bin ich zu einem bestimmten Ergebnis gekommen, das ich schon kannte. Wie schnell habe ich das Ergebnis verbessert? Wie schnell, also schnell, 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 schnell ist das entscheidende Thema. Und auf diese Weise hat die KI praktisch nach meistens relativ kurzer Zeit eine bestimmte Abfolge von mathematischen Funktionen benutzt. Und das ist der Lernerfolg. Dass also Mustererkennung dann immer schneller geht. Man braucht immer weniger Besonderheiten in dem Gesicht, um trotzdem das Gesicht noch perfekt erkennen zu können. Auch da gibt es natürlich Fehler. Aber das ist zum Beispiel für das Erkennen von Mustern, ist es schon sehr, sehr, sehr gut geworden. Es sind nicht alle so, aber es gibt High-Quality-Algorithmen, die sind extrem gut und wir wissen nicht, was die großen KI-Entwickler noch alles im Laboratorium haben, vor allen Dingen im Zusammenhang auch mit der Verbesserung der Hardware, also der Computerchips selber. Ja.
Also ich habe mal ein Erlebnis gehabt, wo ich ein bisschen das Vertrauen in KI verloren habe. Da gibt es ein Institut, ein tolles Gebäude in Wolfsburg, gebaut von Zaha Hadid und da gibt es so Abteilungen, wo man was über Farbtheorie, über Licht und so weiter, sehr viel Naturwissenschaft lernen kann und da gibt es eben auch diesen Gesichtserkennungscomputer und bin natürlich davor gestanden und habe gedrückt und so weiter und dann hat der Computer gesagt, die duzen einem ja alle, ja, du bist männlich und Mitte 50. Und da habe ich gedacht, dem Knaben kann man nie vertrauen.
Soll ich dir ein Kompliment machen jetzt?
Nein, also ich meine, das war nur ein Beispiel, nicht?
Ja.
Dass die Zuverlässigkeit bei der Gesichtserkennung eben doch nicht so groß ist. Ich meine, abgesehen jetzt von der Gesichtserkennung, die rassistisch beeinflusst.
Ja, genau. Ich meine, über diese Fälle muss man natürlich sprechen. Es gibt ja verschiedene Selektionen. Aber wenn man sich zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir hätten eine KI getestet an den Fotografien von August Sander, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja? Was wäre dabei rausgekommen? Das sind völlig andere Gesichter. Die sind viel stärker vom Leben geprägt, als wir das heute sind. Oder nehmen wir an, wir hätten eine KI getestet an Menschen, die zum Beispiel in Mexico City leben. Ja? Also wo wirklich das Leben ist, in einigen Stadtteilen ist sehr, also man sieht es ihnen deutlich an. Und dann ist die Schätzung von Alter zum Beispiel ziemlich schwierig. Das heißt, im Grunde genommen hat die KI dir ein Kompliment gemacht. Die hätte auch sagen können, du Willi, du siehst ja verdammt gut aus. Vor allen Dingen habe ich gerade deine Geburtsurkunde gelesen. Wow, ja, so. Also das wäre vielleicht die. In Holland wird man das vielleicht so machen. In Niedersachsen ist man eben bis 57.
Na gut, wenn der Apparat weiblich gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch gut gefunden.
Na also, ja. Es ist schön, dass hier so viel gelacht wird, weil das Thema ist so groß und so komplex. Das Beste, wie wir damit umgehen können, ist eigentlich nur mit Humor. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von uns, die KI zum Beispiel nicht hat. KI ist völlig humorlos. Ja. Noch nie einen guten Witz gehört von der KI, noch nie.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe eine Frage zur Normativität von KI. Was unbestreitbar ist, ist, dass KI uns die Möglichkeit gibt, etwa in der Medizin bessere Diagnosen zu stellen, wobei ich das Wort bessere in Anführungszeichen stelle, weil wir mehr Daten verarbeiten können. Gleichzeitig ist die KI aber ein wertfreier Raum. Sie ist insensitiv in Bezug auf das Ergebnis des Datenverarbeitungsprozesses. Nun muss aber irgendjemand auch in bestimmten Bereichen Verantwortung übertragen werden können. Wer kann die Verantwortung tragen, wenn ich gar nicht mehr weiß, was eigentlich in der KI geschieht und wenn ich eigentlich gar nicht beurteilen kann, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist?
Also das gilt ja für sehr viele Technologien übrigens in unserem Leben. Das ist ja nicht nur KI-spezifisch, sondern vieles von dem, was um uns gibt. Da haben wir überhaupt keine Ahnung, was da wirklich passiert. Und trotzdem treffen wir Entscheidungen, wie wir es verwenden oder wie wir es nicht verwenden. Auch beim Autofahren inzwischen zum Beispiel werden Entscheidungen von Autopiloten getroffen oder von Dienstleistungen, die im Auto drin sind, wo wir nicht genau wissen, wie es funktioniert. Aber in der Tat sprechen Sie damit natürlich den Punkt an, wo es genau um die Schnittstelle von Mensch und Maschine geht. Wer wird am Ende entscheiden? Es wird nicht die KI entscheiden. In dem Moment, wo die KI entscheidet, hätten wir praktisch den in Anführungsstrichen Sündenfall. Die Entscheidung, das Urteil muss von Menschen gefällt werden. Die Entscheidung, das Urteil muss von Menschen unterschrieben werden. Denn wenn Fehler gemacht werden, dann können wir keinen Algorithmus bestrafen. So nach dem Motto, du kriegst jetzt nur noch 110 Volt Gleichstrom oder sowas. Ja, das können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen an diejenigen rangehen, die Verantwortung übernehmen können. Und eine künstliche Intelligenz, auch wenn sie so heißt, kann keine Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen wir. Aber da würde ich noch mal bitten, noch mal vielleicht von deiner Position aus diese Schnittstelle zu betrachten. Ich habe ein Instrument, also ein Mittel, und möchte nun mit den Informationen, die mir dieses Mittel gegeben hat, eine Entscheidung treffen. Kann ich das Mittel übernehmen lassen, diese Entscheidung zu treffen, oder muss ich selber ran?
Wenn ich nicht verstehe, was dieses Mittel eigentlich wirklich offeriert, getan hat, wie es zustande kam, kann ich keine Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich kann auch nicht richtig urteilen. Das heißt, ich bin dem Ding ausgeliefert. Und deswegen ist die Normativität ein Problem. Und das hängt wieder mit der Transparenz zusammen, die du ja vorher auch schon beleuchtet hast. Wenn es keine Transparenz gibt, dann wissen wir gar nicht genau, was wir beurteilen, was daran gut und schlecht ist. Und es geht immer um die Frage, was gut und schlecht an irgendetwas ist. Mhm. Und wir können das immer beurteilen, wenn wir es durchschauen. Mhm.
Allerdings muss man sagen, dass diejenigen, die normalerweise mit diesen Algorithmen umgehen, zumindest was die Erfahrung mit trainierten Algorithmen zu tun hat, sehr hoch ist. Die haben eine sehr hohe Erfahrung damit, welche Varianzen in den, welche Fehlerquellen so ein Ding hat. Und im Zweifel würde man im medizinischen Bereich auch lieber nochmal nachdiagnostizieren, bevor man sich jetzt darauf verlässt, was sagt die KI dazu. Trotzdem muss man auf der anderen Seite sagen, das Entdecken zum Beispiel von sehr kleinen Tumoren, wird über die Bildgebungsverfahren, die Mustererkennung und anschließender KI-Verarbeitung, ist die inzwischen so professionalisiert worden, dass man natürlich auch einen Wettbewerb machen kann zwischen Mensch und Maschine. Und dann stellt man schlicht fest, die Maschine ist richtig, richtig gut. Sie entdeckt Tumore, die die Spezialistinnen und Spezialisten mit ihren Augen oder mit der Verstärkung ihrer Augen, nämlich mit den entsprechenden optischen Instrumenten, aus welchen Gründen auch immer, nicht gesehen haben. Das verweist aber darauf, dass aus der Kombination Mensch und Maschine was werden kann. Also nicht, das heißt nicht, dass die Menschen jetzt nicht mehr an dem entsprechenden Diagnoseprozess beteiligt sein sollen, sondern einfach nur, dass die Kombination wichtig wäre und dass es natürlich auch darauf ankommt, eben Medizinerinnen und Mediziner, die diese Mittel nutzen, also diese Instrumente, wenn man so will, nutzen, dass die natürlich entsprechend dann geschult werden. Und das ist doch ganz genauso, mal ganz ehrlich, wer in der Medizin weiß denn ganz genau, wie ein MRT funktioniert? Ja, Sie werden da reingeschoben und Sie wollen das als Patientin oder Patient ja auch gar nicht so genau wissen. Sie wollen nur, dass es wichtig ist, dass diejenigen, die auf einer Bildgebung Strukturen sehen, mit diesen Strukturen etwas verbinden. Nämlich entweder, oh, da ist nichts oder oh, da ist was. Und dann kommt es immer noch mal drauf an, wie das zu bewerten ist. Aber dass die genaue Technologiekenntnis, also wie die KI jetzt zum Beispiel ihre Daten generiert beziehungsweise ihre Korrelationen macht, da würde ich doch sagen, haben wir uns längst bei verschiedenen Lebensbereichen davon verabschiedet, ganz genau zu wissen, wie die Technologien, die uns umgeben, wirklich funktionieren. Oder wissen Sie etwa, wie Ihr Smartphone funktioniert?
Ja, man muss es anmachen und muss das. Naja, aber die Sache mit der Verantwortung, ich meine, du hast jetzt natürlich ein Beispiel genannt, das wirklich sehr gut ist. Es ist deswegen sehr gut, weil die Medizinerinnen und Medizinern, die Ergebnisse dieses Datenvergleichs beurteilen, die leiden nicht unter der Opakheit algorithmischer Prozesse. Sie wissen ganz genau, was sie sehen. Und wie das zu beurteilen ist. Wenn wir aber andere Prozesse beurteilt bekommen von der Maschine, die wir nicht durchschauen, wo wir keine Anschauung haben, so wie Medizinerinnen und Mediziner von Organen und von Missbildungen, dann bilden wir uns ein, wir könnten verantwortlich sein. Und das ist eine Gefahr, dass wir eine Art von illusorischer Verantwortlichkeit entwickeln, wo wir sagen, ja, das ist doch gar kein Problem. Ja. Wir können doch die normative Frage durchschauen und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Und wir täuschen uns fundamental. Das ist doch eine Gefahr.
Genau, genau. Aber das, vor diesem Dilemma stehen wir natürlich bei jeder Technologie, deren Hintergründe wir nicht durchdringen. Und wir können wieder Hannah Arendt zitieren. Also wenn der Zwiespalt zwischen Erkennen und Denken zu groß wird und wenn sich überhaupt möglicherweise ein Abgrund auftut, dann sollte man vielleicht lieber sagen, wir tun es nicht. Aber mal ganz ehrlich gesprochen, bei vielen Themen, die wir hier in der Akademie besprechen, wird oft der Elefant in der Küche nicht benannt. Und der Elefant in der Küche ist die Ökonomie. Wir reden hier gerne über Philosophie, über Naturwissenschaften und so weiter und über Theologie, das können wir alles machen. Aber das, worum es auf diesem Planeten im Wesentlichen an der Oberfläche zwischen Menschen geht, ist Ökonomie. Es geht um Geld. Schlicht und ergreifend um Geld. Und mit der Digitalisierung haben wir die schnellste Form der Ökonomisierung, die es überhaupt gibt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alle Technologie, alle technische Entwicklung immer nur darauf abzielt, möglichst viel Geld zu verdienen. Und wer das nicht sieht, wer glaubt, dass hier irgendwelche, ich weiß nicht, Weltverbesserungsbilder oder sowas dabei sind, der hat den Witz nicht verstanden. Technik auf unserem Planeten wird immer nur entwickelt, um einem ökonomischen Nutzen zu dienen. Sonst nichts. Und die Digitalisierung mit KI ist die schnellste und effizienteste und effektivste Form der Geldgenerierung, die es zurzeit gibt. Denn wenn Sie sich anschauen, wofür die noch verwendet werden, dann sind die zum Beispiel an den Börsen längst dabei, eine Unmenge von Geld aus dem Nichts heraus zu generieren, das dann wieder Anlagemöglichkeiten sucht, so wie wir das ja an anderer Stelle schon mal besprochen haben, das sogenannte Flash Trading. Das waren früher sogar noch Menschen, die vor den Bildschirmen saßen. Das ist ja lange vorbei. Inzwischen haben wir Algorithmen, die Algorithmen steuern, die Algorithmen steuern, die irgendwie Verkaufordern machen und nicht. Und das auf einer Zeitskala von schneller als in einer Mikrosekunde, deutlich schneller. Also wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wenn wir über diese Art von Verantwortlichkeiten sprechen, dann sprechen wir nicht nur über ein gedankliches, nettes Spiel, was wir möglicherweise in Publikationen wiederfinden. Wir reden über ganz konkrete Anwendungen von Technologie, um richtig viel Geld zu verdienen. Und sonst nichts. Alles andere ist nett und wir können über Verantwortung sprechen. Am Ende aber geht es nur darum, wie schnell gewisse Konzerne und wer auch immer, wo immer die auch sind auf der Welt, Geld verdienen. Das muss man sich ganz klar machen. Also das muss ich einfach mal sagen, dass man hier nicht in so eine romantische Verantwortungsdiskussion gerät. Am Ende werden Konzernspitzen darüber entscheiden, ob sie KI einsetzen oder nicht. Aber nicht wegen den ethischen Gründen, sondern weil sie Geld verdienen.
Also was wir brauchen, ist Kapitalismuskritik, nicht?
Ja, das würde ich aber auch sagen, ja, genau, ganz deutlich.
Mein Name ist Haube. Sie haben dargelegt, dass die schwache KI viele Vorteile hat und viele Nachteile. Aber Sie haben gesagt, eines kann sie noch nicht, eine Innenperspektive, sprich Richtung starke KI. Mich würde für mein Menschsein interessieren, und beide Referenten gefragt, müssen wir damit rechnen, dass es einmal eine starke KI gibt, die also Ich-Bewusstsein hat und uns in allen Gebieten sozusagen gleich ist? Oder ist das unmöglich?
Ich denke, das ist unmöglich. Wie soll KI ein Selbstwissen, Selbstbewusstsein haben? Das würde ja voraussetzen, dass KI sich selbst reflektieren und kritisieren und so weiter kann. Aber das geht nicht. Die können zwar, wie wir von Harald Lesch erklärt bekommen haben, Lernprozesse machen. Das heißt, sie können schneller werden, in der Lage sein, mit neuen Mengen von Daten zurechtzukommen, aber sie können nicht reflektieren. Reflektieren heißt immer, man hat ein Selbst, ich möchte gar nicht von einem Ich sprechen, weil es ein bisschen abstrakt ist, sondern ein Selbst mit einem Bewusstsein, das es einem erlaubt, so quasi neben sich, aus sich herauszutreten, sich anzuschauen und zu überlegen, was bedeutet das, was du gerade gemacht hast. Und das gibt es bei KI nicht.
Wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, du, da wird ein New Yorker Immobilienmakler versuchen, amerikanischer Präsident zu werden. Ja, bist du wahnsinnig? Um Gottes Willen, warum? Also wir leben in einer verrückten Welt und ich habe Angst davor, ganz ehrlich gesagt, dass es Leute gibt, die einer KI zu der Möglichkeit verhelfen, so zu tun, als hätte sie eine Innenperspektive. Das heißt, die entsprechenden rechnerischen Fähigkeiten der Projektion von einer scheinbaren Innenperspektive, die aber gar nicht existiert. Das ist etwas, was ich nicht genau weiß. Also Stichwort Missbrauch von solchen Algorithmen mit Maschinen, deren Leistungsfähigkeit noch weit über das hinausgeht, was wir heute haben. Also wo noch schneller Daten verarbeitet werden können und wo ein Mensch oder wo Menschen über ihre Programmierkünste einer KI nicht diese tatsächliche Innenperspektive verschaffen, sondern nur so eine Art von Projektionsfläche. Und dann weiß man nicht so genau, wer da eigentlich die Entscheidungen trifft am Ende. Aber es sind auf jeden Fall Instrumente, die in die falschen Hände gegeben ziemlich drastische Auswirkungen haben können. Und da muss man noch nicht mal so weit gehen, dass sie eine Innenperspektive haben, sondern einfach nur die schlichte Fähigkeit, andere Algorithmen, Schutz- und Steuerungsalgorithmen zum Beispiel zu beschädigen, zu hacken. Das, was wir momentan an Hackerangriffen sehen, das sind ja keine Algorithmen, das sind ja keine Menschen, die das angreifen, sondern es ist bereits mit KI Angriffe. Das heißt aber, das Schöne ist, wie ich von guten Freunden weiß, die in der Sicherheitsbranche da tätig sind, dass die KI auch eine sehr gute Möglichkeit ist, dagegen zu kämpfen. Also dieses Abwehrangriff und Abwehrsituationen. Also da haben wir einiges zu erwarten und wir stehen eigentlich, ich würde mal sagen, 99,99% der Weltbevölkerung werden daneben stehen und werden sagen, oh Gott, und hoffentlich bauen die keinen Mist. Ja.
Jetzt berühren wir gerade ein Thema, das wir in unserem Gespräch nicht berührt haben und nicht vertieft haben. Wenn man ein Selbst, Selbstwissen, Selbstkenntnis haben will, muss man eine Vergangenheit haben, an die man denken kann, an die man sich erinnern kann. Eine Maschine hat zwar in ihrem Tätigkeitsprozess auch eine Vergangenheit, aber sie hat kein Bewusstsein ihrer eigenen Vergangenheit. Wenn ich Nun aber überlege, was für eine Wirkung hat KI auf mich als Individuum heute durch die Apparate, die ich benutze, dann ist eines interessant, dass für mich die sogenannte Echtzeit, in der die Bilder und Informationen hereinhageln über mein Mobiltelefon, mich selbst in eine Art von Zeitschrumpfung versetzen, wo ich nur noch diese Echtzeitperspektive habe, die kein Vorher und kein Nachher kennen, geschichtsfrei. Das heißt, es ist schon erstaunlich, dass im Hinblick auf die Entwicklung eines eigenen Selbstbewusstseins heute durch KI bereits Behinderungen entstehen, deren Zukunft nicht besonders erfreulich ist. Denn wenn wir kein Selbstbewusstsein mehr haben, kein Selbstwissen, keine Selbstreflexion, dann sind wir nicht mehr die Menschen, die wir heute noch sind oder sein können. Und das ist vielleicht etwas, was man eigens bedenken müsste.
Bevor wir hier im Saal weitermachen, würde ich eine Online-Frage mal dazwischen schalten. In Ihrem Gespräch ist KI als Gefahr sehr negativ ausgefallen. Brauchen wir nicht Technologien, die uns unterstützen, unsere vielfältigen rigged problems der nachhaltigen Transformation parallel zu lösen?
Ist das eine Frage von der KI? Nein. In der Tat ist das natürlich eine Situation, in die wir uns gebracht haben, als, es wird immer gern von der Menschheit gesprochen, in Wirklichkeit sind diese Probleme von relativ überschaubar vielen Ländern produziert worden. Wenn man daran denkt, dass nur 10 Staaten auf der Welt für deutlich mehr als 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich sind, sieht man auch, dass es wirklich darauf ankommt, dass diejenigen, die das gemacht haben, in den letzten 200 Jahren auch dafür sorgen, dass es besser wird. Diese Verwendung von Technologien für Lösungsprobleme oder für Lösungen ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite wäre ja mal, sich letztlich daran zu fragen, wie viele Lösungen hat die Technik wirklich präsentiert und wie viele Probleme hat sie wieder produziert? Also wir kommen ja um den Januskopf der Technik nicht drumherum. Wir haben immer wieder das Problem, dass die Einführung von Technologien wieder zu neuen Problemen führt, die wir dann häufig mit anderen Technologien bekämpfen, um damit wieder neue Probleme in die Welt zu setzen. Und das Interessante ist, dass gerade in einer Gesellschaft wie der deutschen, aber überhaupt auch in Europa, in den USA und vielen anderen, Gesellschaften nicht mehr in der Lage sind, sich selbst so zu befragen, was können wir als Menschen mit unseren Fähigkeiten eigentlich beitragen, um gewisse Probleme zu lösen. Da gibt es zum Beispiel das Wort Suffizienz. Wann ist genug genug? Also wann müsste man eigentlich sagen, es reicht, jetzt müssen wir aufhören, in die Spitze noch mehr zum Beispiel Geld hineinzupumpen, sondern wir müssen beginnen, umzuverteilen. Einfach, um das Spiel wieder weiterhin möglich zu machen. Solche Fragen werden aber in Gesellschaften wie unserer nicht gestellt. Das Wort Umverteilung in einer Talkshow kann man gleich wieder nach Hause gehen. Braucht man gar nicht anzufangen. Gibt es garantiert irgendjemanden, der sagt, jetzt kommen Sie wieder mit Ihrem Umverteilungswort. Dabei haben wir schon seit Jahrzehnten in Europa und auch in den USA eine Umverteilung von unten nach oben. Es ist ein großer Teil der Mittelschicht ist deutlich ärmer geworden. Ein relativ kleiner Teil von Oberschicht ist deutlich reicher geworden. Sogar während der Corona-Pandemie sind die Superreichen noch superreicher geworden, was irgendwie total irre ist. Und der Vorschlag von dem brasilianischen Präsidenten Lula, man möge doch eine globale Besteuerung von Milliardärinnen und Milliardären einführen, wurde von entsprechenden Kreisen dann sofort wieder weggeputzt. Trotzdem muss uns klar sein, es gibt 65 Millionen Millionärinnen und Millionäre, 3000 Milliardärinnen und Milliardäre und die verursachen fast 20% der CO2-Emissionen auf der Welt. Punkt. Ja, es gibt Leute, die fahren Superjachten, die 40 Tonnen CO2 in der Stunde emittieren. So, ja, und das kann doch nicht so bleiben. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, tatsächlich auf dieser Handlungsebene so zu argumentieren, als Gesellschaft zu sagen, ganz egal, was wir für technische Lösungen haben, wir müssen unseren Beitrag leisten. Stattdessen schauen wir immer darauf, nach dem Motto, diese schlauen Mädels und Jungs in den Forschungsinstituten, die werden schon was entwickeln. Und wenn die das dann entwickelt haben, dann wachen wir morgens auf und können einfach so weitermachen wie bisher. Einfach immer weiter. Ja, einfach immer dasselbe. Super. Und da hängt nämlich der Punkt dran, dass wir auch bei der KI-Geschichte, ja, da werden die ganz großen Chancen und übergroßen Möglichkeiten, aber letzten Endes führen sie momentan nur dazu, und das muss man ganz klar sehen, dass auf dem internationalen Wettbewerb nur einige wenige Firmen richtig viel Geld verdienen.
Und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Und das muss man einfach sehen. Ja.
Welche Partei wählst du eigentlich?
Eine Abstimmung in Deutschland ist frei und geheim.
Ach so.
Ja.
Aber das war eine gute parteipolitische Rede gerade. Also, ich meine, mit den Yachten und so. Ich meine, wenn es nicht stimmen würde, wäre es wirklich nur Politik, aber es stimmt ja.
Ja, ich meine, ich finde es immer interessant, dass wir bestimmte Themen in die Nähe von Parteien bringen. Aber beim Thema Klima kann ich nur sagen, wie soll ich sagen, der Lateiner sagte, die Sonne scheint für alle, ja, Omnibus. Und das Thema Klima ist ein Thema für alle. Wer glaubt, man könne diese großen Herausforderungen in irgendeine parteipolitische Ecke stecken, der hat überhaupt nichts verstanden. Also ganz egal, wie wir es drehen und wenden, egal welche Parteien auch für in den nächsten 50 oder 100 Jahren Kanzlerin oder Kanzler stellt, Klima ist immer, andauernd, ständig. Und das Klima wartet nicht drauf auf uns, sondern das wird sich verändern bei diesen Erwärmungsraten, die wir momentan haben. Kann ich nur sagen, dass wer da noch nicht verstanden hat, worum es geht, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen. Ja. Das ist kein Parteithema, worüber ich hier spreche. Ja. Auch wenn es so klingt.
Hinten im Saal hatte sich ein Herr schon länger gemeldet. Genau.
Vielen Dank für den interessanten Abend. Ich möchte fragen, ob zur Schärfung des Gefahrenbewusstseins um das Thema KI, man diesen Teil, der dann Gefahren beinhaltet, ganz anders nennen kann. Nicht etwa vielleicht künstliche Intelligenz, sondern autonome Intelligenz oder sich tendenziell verselbstständigende autonome Intelligenz. Bei dem Begriff Autonomie könnte ich mir vorstellen, dass die Leute hellhöriger werden, weil es ja jedes Mal um einen selbst geht, das ist ein hohes Gut, ein hoher Wert. Also könnte man den problematischen Teil der künstlichen Intelligenz nicht besser Autonomie oder sich potenziell verselbstständigende Intelligenz nennen?
Da glaube ich, das sollten wir nicht machen. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Autonomie ist ein griechisches Wort. Autos nomos heißt Selbstgesetz. Man macht sich selbst ein Gesetz. KI macht sich selbst kein Gesetz. Auch der Lernprozess ist ja keine Gesetzgebung. Und die Autonomie schließt immer das ein, was ich gerade eben mit der Entwicklung des Selbstbewusstseins gemeint habe. Man muss in der Lage sein, sich von sich selbst zu distanzieren, um auch sich selbst beurteilen zu können. Es geht auch um die Beurteilung auch der eigenen Handlungsweise. Oder die Moralität für die Katz wäre. Was wäre, wenn ich mir selbst keine kritischen Gedanken über mein eigenes Handeln machen könnte, ob das gut oder schlecht war? All diese reflexiven Leistungen kann KI nicht machen. Das ist einfach nicht denkbar. Deswegen sollte man dieses Wort auch nicht, ist schon schlimm genug, dass es vom autonomen Fahren die Rede ist. Kein Gerät kann autonom fahren. Das ist einfach eine dumme Verwendung dieses Wortes. Bleiben wir lieber bei künstlich. Ja. Das hat zwar auch nicht so, also es gibt ja auch eine Künstlerin hier, die ist vielleicht auch nicht so ganz zufrieden, wenn das Wort Kunst da auch verballhornt wird.
Es geht um, glaube ich, Verselbstständigungscharakter von.
Ja, genau, es geht auch zum großen Teil darum, dass sich die künstliche Intelligenz womöglich verselbstständigen kann. Dass sie ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten aufbauen kann.
Ja gut, aber ich meine, die Raketen, die irgendwie in den Weltraum fliegen, sind ja auch irgendwie selbstständig. Also das ist noch kein, also selbstständige Prozesse, das ist noch nicht kein besonders interessantes.
Die künstliche Intelligenz ist auch kein super Begriff, weil das ist ja gespeist von dem, was Menschen eingeben. Das entstammt der Software des menschlichen Gehirns und deswegen könnte es ihn so gesehen erstmal gar keine künstliche Intelligenz geben. Wenn es um die Problematische geht, um die Gefahr, dann ist für mein Verständnis der Begriff einer sich verselbstständigen Intelligenz schärfer. Problembewusster.
Okay. Die Zeit schreitet voran. Ich habe hier noch zwei Wortmeldungen. Fangen wir vielleicht in der ersten Reihe an und dann kommen Sie.
Ich habe mir sagen lassen, dass beim Anfang, und das ist schon viele Jahre her, beim Anfang der Entwicklung der KI nur Männer die Algorithmen gefüttert haben. Es hat Jahre gedauert, bevor man Wissenschaftlerinnen und Informatikerinnen zugelassen hat, in diese Arbeitswelt zu kommen. Ist das richtig? Ist das bewiesen?
Also erstens mal ist es komplett richtig, was Sie gesagt haben. Dieses Metier, wie fast alle technischen Entwicklungen der letzten 400 Jahre, war zumeist Männerwerk. Und Frauen waren einfach nicht dabei. Was übrigens bei der Verwendung von KI in den letzten Jahren zu teilweise haarsträubenden Fürchterlichkeiten geführt hat, weil unter manchen Datenmengen gar keine, also wenn es um Bewerberinnen oder Bewerber ging, waren so gut wie keine Bewerberinnen dabei. Und der Algorithmus hat also die dann bei den neuen Daten waren auch noch rausgeworfen, weil die KI davon ausgegangen ist, dass ohnehin nur Männer in diesem Metier tätig sein sollen. Das ist völlig, völlig irre. Und Sie sprechen damit einen ganz wunden Punkt an. Ganz wunder Punkt. Denn man sieht hier ganz, 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 ganz deutlich bei der gesamten Technologiegeschichte, wie oft Männer in schlechten Science-Fiction-Geschichten stecken geblieben sind. Und zwar in richtig schlechten. Und es sind da keine Frauen dabei, weit und breit nicht. Es sind irgendwelche Zukunftsgeschichten, die da erzählt werden, wenn Sie an so jetzt sich mal angucken, die Silicon Valley Boys, sind nämlich keine Girls dabei, die Silicon Valley Boys, der großen Tech-Konzerne, die sind alle in schlechten Science-Fiction-Geschichten stecken geblieben. Und zu einer schlechten Science-Fiction-Geschichte gehört ein durchgeknallter Computer. Ja? Also ob das nun 2001 Odyssee im Weltall ist, da hieß er eben HAL, ja, der ausgerastet ist oder irgendwas anderes. Also alle diese Geschichten sind sehr stark männerdominiert. Allmählich gibt es wenigstens in dem Metier der KI-Diskussion beziehungsweise der KI-Entwicklung in Deutschland, zum Beispiel beim Zentrum für KI in Saarbrücken und in vielen anderen Stellen gibt es Gott sei Dank Frauen, die inzwischen daran mitarbeiten. Aber vom Ursprung her, haben Sie völlig recht, ist das eine rein männerdominierte Entwicklung gewesen und man könnte fast meinen, naja, die kriegen keine Kinder, also entwickeln sie solche technischen Kinder, die ja dann teilweise bis in den Bereich des Transhumanismus geht, dass man sich nämlich mit einer Maschine verbindet, praktisch irgendein Implantat im Hirn hat und dann für immer lebt. Transhumanismus ist doch nichts anderes als diese völlig irrsinnige Vorstellung, dass so eine Kombination von Mensch und Maschine der nächste Schritt der Evolution sei und so weiter. Wobei ich immer gern darauf hinweise, was glauben Sie denn, wenn wir 4% Leistungssteigerung haben, wann wird die Menschheit so hell sein wie die Sonne? 800 Jahre, also die Ewigkeit auch bei den Transhumanisten ist nach 800 Jahren zu Ende. Ist eigentlich ein bisschen kurz für eine Ewigkeit, ne? 800 Jahre. Aber ich finde, das ist ein Thema, worüber man nochmal ganz ernsthaft und sehr ausführlich reden muss. Was es eigentlich bedeutet, wenn nur ein Teil der Menschheit an dieser Entwicklung von solchen unglaublich leistungsstarken Instrumenten beteiligt ist und was da eigentlich dahinter steckt sozusagen alles an Second und Third Stories. Ja, danke für den Hinweis, das haben wir völlig unterlassen. In der Geschichte der KI spielt das eine ganz wichtige Rolle.
Ja. Ja, danke schön. Erst eine Anmerkung zu der Frage Mikrotumore normativ. Ich denke, das ist überflüssig, sich die Frage zu stellen. Man sagt, dass die Diagnostizierung, die KI betreibt, in eine Überdiagnostizierung gehen kann und dass Mikrotumore im Körper sich durchaus bilden und von unserem 500 Millionen Jahre alten Immunsystem ganz ohne normative Entscheidung einfach entsorgt werden. Also das ist das Problem, da merkt man dieses aus dem Zusammenhang gerissene, ja, diese Anwendung der KI durchaus problematisch ist. Das wollte ich nur als Anmerkung. Und die zweite, das, was ich eigentlich sagen wollte, Professor Lesch, Sie sagen, die KI wurde entwickelt, weil sich die Aliens bisher noch nicht gemeldet haben. Ich finde das ausgesprochen lustig und humorvoll. Meine Idee ist ja, oder meine These ist, dass die KI entwickelt wurde, ja, um die Natur, die Schöpferkraft, das Leben, das Weibliche nachmachen zu können. Ja? Ich meine, die KI wurde vom Militär entwickelt. Und ich sage, wenn das Frauen, der Mindset, ja, dieser KI, der ist männlich und zwar gewinnen wollen. Ja? Es muss ein Ergebnis her, gewinnen wollen, kommt aus der Spieltheorie. Und wenn Frauen das gemacht hätten, ja, ein Programm entwickelt, dann ging es darum, sind alle mit an Bord, sind die Ressourcen verteilt, ist es umweltverträglich und so weiter. Also das ist die Richtung, in die, denke ich, gedacht werden muss. Und Sie haben gerade selber gesagt, das ist ein bisher vernachlässigt worden. Also Frauen an Bord der KI. Punkt.
Wollen Sie noch Stellung nehmen? Für die nächste
Frage? Das war ja keine Frage.
Dann bringe ich mal noch eine Online-Frage ein. Ein Ausgeliefertsein kennt die Menschheit von Anbeginn an. Die Naturwissenschaft ist ja gerade der Versuch, das zu verkleinern. Aber sogar der Quantenmechanik sind wir ja auf eine Weise ausgeliefert. Verstehen ist da schwierig. Auch da akzeptieren wir ihre Rechenergebnisse nur. Will sagen, das ist nichts Neues. Oder?
Gut, ich meine, der Hinweis auf die Adaptionsfähigkeit des Menschen ist schon richtig. Wir gewöhnen uns ans Wetter und richten uns darauf ein mit anderen Architekturen und so fort, anderen Lebensgewohnheiten. Aber hier haben wir es ja nicht mit Natur zu tun, wo wir adaptiv uns verhalten können. Und da brauchen wir vielleicht etwas ganz anderes, als einfach nur zu sagen, okay, wir müssen uns daran gewöhnen, damit zurechtkommen. Wenn wir nicht von vornherein wissen, wie es geht, damit zurechtzukommen. Und darüber haben wir ja den ganzen Abend gesprochen. Wir wissen nämlich noch nicht, wie wir damit zurechtkommen.
Genau, wir sind ja noch dabei. Und eigentlich soll ja so eine Veranstaltung auch dazu dienen, dass möglichst viele nochmal darauf aufmerksam gemacht werden und auch sehen, wie stark und intensiv diese Technologie bereits in unseren Alltag eingetreten ist, dass man einfach verdammt vorsichtig sein muss bei dem, was man da tut in dem sogenannten virtuellen Raum. Und was ich vorgelesen habe, war, die sich hilflos jedem Apparat ausgeliefert sehen. Theorien ist man nicht ausgeliefert. Theorien sind gedankliche Konstruktionen in den Naturwissenschaften, die dazu dienen, etwas zu erklären, eine Beschreibungsmöglichkeit und vielleicht bis zum gewissen Punkt zu verstehen, wie Natur funktioniert. Dem ist man nicht ausgeliefert, wenn die Theorien richtig sind, dann beschreiben sie ja ganz offenbar natürliche Phänomene richtig. Ich bin der Sonne nicht ausgeliefert, ich bin Gott froh, dass sie da ist, aber wenn ich dann genau wissen will, wie sie funktioniert, dann muss ich eben zum Beispiel Quantenmechanik betreiben, um das zu erkennen. Also das bedeutet, auch bei der Frage muss man irre vorsichtig sein, dass man nicht alles durcheinander wirft. Wir entwickeln Technik, weil wir Naturgesetze kennen. Die Technologien, die wir heute um uns herum haben, die wir alle dauernd um uns herum haben, wären nicht möglich gewesen ohne diese wissenschaftlichen Leistungen der letzten 400 Jahre. Sowas wie das, was wir um uns herum haben, findet man nicht durch Zufall. Das ist ein Prozess, dieser wissenschaftliche Forschungsprozess, der dann dazu führt, wie kann ich diese Erkenntnisse nutzen. Das ist erstmal der Grundsatz, wie wir vorgegangen sind. Dass wir jetzt mit der KI es mit etwas zu tun haben, wo man auf den ersten Blick sieht, okay, da gibt es, ich weiß nicht wie viele, positive Nutzungsmöglichkeiten, ob das in der Medizin ist, in der Mustererkennung von irgendwas anderem und so weiter. Und dann sieht man aber deutlich, es gibt Missbrauchsmöglichkeiten. Damit haben wir eine Situation, die wir bei jeder Form von Technologie auf diesem Planeten kennen. Das Problem ist nicht die Technik, das Problem ist nicht der Mensch, das Problem ist die Kombination Mensch-Technologie. Das ist das Problem. Das bedeutet, wir können als jemand, der an einer Bildungseinrichtung wie einer Universität arbeitet, natürlich immer nur versuchen klarzumachen, du musst möglichst viel wissen von der anderen Seite, damit das nicht passiert. Du musst möglichst viel von den Risiken einer Technologie wissen, damit du sie einschätzen kannst. Ulrich Beck hat es ja mal so formuliert, Risiko ist eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Also sollten wir uns bei KI schlicht darauf einlassen, aha, das sind Risiken verbunden, welche Zukunft wollen wir haben? Wenn wir eine Zukunft haben wollen, wo uns KI nicht dauernd höllisch überrascht, dann müssen wir sie einhegen. Es muss Gesetze geben, es muss Verfahren geben, die in der Lage sind, Algorithmen relativ schnell vom Markt zu nehmen, sobald es irgendwelche Probleme gibt. Wir sind gerade dabei, insgesamt unsere Aktivitäten im Netz neu zu regulieren. Wir sind gerade alle Zeugen geworden von einem riesigen Softwarefehler von einer einzigen Sicherheitsfirma. Wie bescheuert sind wir denn, dass wir uns Technologien hingeben, die so empfindlich von einer Firma sind? Stellen Sie sich das mal vor, das ist ja Wahnsinn. Die Evolution ist geprägt von Vielfalt, aber nicht von so einem monomanischen einer Lösungssituation. Das heißt, wir sehen einfach, dass wir, so wie Hannah Arendt es beschreibt, die Verbindung von Erkennen und Denken ist nicht so fest, wie wir immer gedacht haben. Wir erkennen und stellen eine ganze Menge von Produkten her, für die wir keine Denkplattform haben, wo wir relativ schnell sofort wissen, wovon die Rede ist. Wir haben das Problem und die Sätze von ihr aus dem Jahr 1958 sollten uns eine Warnung sein, sollten möglichst in den Schulen und wo immer es darum geht, Technik einzuwenden, immer unterrichtet werden nach dem Motto, bedenke es vom Ende her. Schau dir das Risiko an, also bei der Innovationsforschung zum Beispiel, mal dran zu denken, was würde denn passieren, wenn deine Innovation jetzt auf dem gesamten Planeten erfolgreich verwendet wird? Was heißt denn das? Welche Ressourcen werden denn da angegriffen? Und wollen wir uns das wirklich leisten? Aber wie gesagt, über den wirklichen Elefanten in der Küche haben wir heute Abend nicht gesprochen. Ja.
Der Zwischenapplaus passt schon mal super und Sie haben Hannah Arendt jetzt gerade noch mal erwähnt, mit ihr hatten wir angefangen, das schließt vielleicht auch so ein bisschen heute den Abend. Am Ende der Veranstaltung noch mal ein großes, großes Dankeschön an Sie beide, Herr Professor Lesch, Herr Professor Vossenkuhl, für einen spannenden, interessanten, kurzweiligen Abend. Es gab immer mal wieder was zum Schmunzeln, viel zum Nachdenken. Also vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.